Die Kinotipps bei Detektor FM mit Anna Wollner.
Drei Filme haben wir heute für Sie und wie ein römischer Kaiser zeigt sie mit dem Daumen nach oben oder nach unten, Anna Wollner nämlich. Hallo Anna.
Hallo, dieses Bild mag ich natürlich sehr, sehr gerne und lehne mich direkt in meinem Thron zurück und warte auf deine erste Frage.
Meine erste Frage bezieht sich auf Bridget Jones. Die war im ersten Teil ja etwas moppelig, einsam und unzufrieden und am Ende des Films dann doch glücklich. Dann im zweiten Teil war sie immer noch etwas moppelig, am Rande des Nervenzusammenbruchs und am Ende dann doch wieder glücklich. Jetzt ist sie dünn und bekommt, das ist kein Spoiler, das ist nämlich im Titel des Films, sie bekommt im dritten Teil ein Baby. Bist du glücklich mit diesem Film am Ende?
Das ist eine gute Frage, weil es irgendwie so ein bisschen, 15 Jahre sind es glaube ich her, seit dem ersten Bridget Jones Film. Es ist so eine Fortsetzung, auf die die Welt jetzt nicht wirklich gewartet hat. Es ist so ein bisschen dieser Versuch, die Karriere von Renée Zellweger nochmal anzuheizen. Sie wirkt dann mit ihren 43 Jahren, so alt ist sie zumindest als Bridget Jones in dem Film, doch immer noch etwas überfordert mit dem Leben und vor allem auch mit der Männerwahl. Sie wird schwanger, potenzielle Väter sind natürlich ihr Ex-Freund Mark Darcy, gespielt von Colin Firth und überraschenderweise nicht Hugh Grant. Der wird, auch das ist kein Spoiler, in den ersten 4 Minuten des Films schon zu Grabe getragen. Hugh Grant hatte einfach keine Lust mehr auf Teil Nummer 3. Er wurde ausgetauscht durch einen jungen Mann, der, ja, ich möchte fast sagen, noch attraktiver ist als Hugh Grant, nämlich durch Ex-Grey's Anatomy-Star Patrick Dempsey, der seit dem Ausscheiden aus der Arzt-Serie auch nicht mehr weiß, womit er mit seiner Frisur hin soll, der jetzt hier als zweiter potenzieller Vater in Frage kommt, denn Bridget Jones hat kurz nacheinander mit beiden dieser Männer einen One-Night-Stand gehabt und weiß jetzt nicht, von wem das Kind ist. Und sie haben dann eine Spielfilmlänge Zeit, genau das rauszufinden. Sie stolpert mal wieder mit ihrer Tollpatschigkeit durchs Leben, aber sie ist mittlerweile eigentlich eine erfolgreiche Singlefrau in ihren 40ern in London, die aber dann trotzdem wieder hin und her gerissen ist und natürlich auch wieder jedes Fettnäpfchen mitnimmt, was am Wegesrand für sie beiseite steht. Renée Zellweger ist natürlich ein bisschen gealtert. Sie hat, darüber wurde in den Gazetten dieser Welt sehr viel spekuliert, vielleicht die ein oder andere Botox-Spritze zu viel im Gesicht. Es ist so ein Film, der perfekt für den Mädelsabend ist, wenn man die ersten beiden Teile auch kennt, wobei ich auch glaube, es gibt keinen, der diese beiden Teile nicht kennt, weil die ja ständig im Fernsehen wiederholt werden und zumindest der erste tatsächlich so ein bisschen Kultcharakter hat. Aber Bridget Jones Baby ist ja vielleicht dann doch eher was mit einer Flasche Prosecco zu ertragen.
Das klingt auch, als könnte man es nur ertragen wegen der Attraktivität der beiden männlichen Hauptdarsteller.
Und sagen wir es mal so, ich habe schon immer eine kleine Schwäche für Patrick Dempsey gehabt, die ich hier natürlich voll und ganz ausleben konnte. Und Colin Firth in seiner reserviert und Zurückgezogenheit ist natürlich auch als Gegenpol zum attraktiven Charmeur Patrick Dempsey sowieso eine Augenweide.
Aber es soll ja durchaus auch Lachmomente geben, zumindest habe ich den Trailer so interpretiert. Hast du wirklich gelacht beim Film?
Ja, was heißt wirklich gelacht? Also man schmunzelt natürlich und es ist natürlich auch so ein bisschen, dass man sich in dieser Figur der Bridget Jones, dass jeder sich da so ein Stück wiederfindet, weil sie ja uns eigentlich so ein bisschen den Spiegel vorhält und zeigt, es ist, ja, mit diesen Slapstick-Momenten, es ist nicht immer alles so ernst im Leben, wie wir es vielleicht nehmen und da funktioniert der Film in seiner unterhaltenen Form natürlich schon. Ich will jetzt aber nicht sagen, dass es so eine richtige, humorvolle Schenkelklopfer-romantische Komödie ist. Da habe ich tatsächlich in diesem Jahr im Kino schon öfter und auch besser gelacht.
Also Daumen so semi nach unten, so interpretiere ich das.
Ja, beide Daumen bleiben, glaube ich, also ich begnadige Bridget Jones, beide Daumen bleiben in der Mitte.
Zweiter Film heißt The Accountant, ein hochbegabter autistischer Junge, der sehr, sehr gut im Puzzlespielen ist. Der schafft es, ein Puzzle zu lösen mit der Bildseite nach unten. Der wird dann Buchhalter, als er erwachsen ist und dann von Ben Affleck gespielt. Und dieser Buchhalter jagt Verbrecher. Das klingt jetzt erstmal nicht unbedingt nach Affleck-Action, so als Buchhalter, aber es ist dann doch schon wieder ein Actionfilm, oder?
Ja, das ist mal wieder ein Beispiel dafür, wie Trailer in die Irre führen können, denn Ben Affleck jagt keine Verbrecher, er gehört selber der Verbrechensseite an und wird gejagt, auch obwohl er als Buchhalter ja eigentlich fein raus ist, was die Verbrechen angeht, egal auf welcher Seite man steht, aber ob seiner Intelligenz und seinem Umgang mit Zahlen wird er immer wieder von zu zielichten Gestalten angeheuert, die eigenen Bücher zu überprüfen, um vielleicht schwarze Schafe in der eigenen Mafia-Familie oder im eigenen Mafia-Clan ausfindig zu machen, die Geld in die eigene Tasche bewirtschaften. Da kann man natürlich nicht zum Steuerprüfer ums Eck gehen. Das muss jemand machen, der im verdeckt, im Geheimen und unter höchster Anonymität diese Zahlen überprüft. Und so ein Accountant ist Ben Affleck eben. Er wird natürlich dafür auch bezahlt. Und weil es da zu Unstimmigkeiten in seiner eigenen Buchhaltung gibt, wird die Steuerfahndung auf ihn aufmerksam. Und die fangen dann an, gegen ihn zu ermitteln. Der Steuerfahnder wird gespielt von J.K. Simmons, so ein bisschen verbittert und unter seinen eigentlichen Qualitäten zurückbleibend. Und Ben Affleck, ja, da entspinnt der Film dann mehr oder weniger zwei beziehungsweise drei Handlungsstränge, was dann auch schon wieder einer zu viel ist. Auf der einen Seite gibt es Ben Affleck, der in ein Unternehmen gerufen wird, die sich mit Robotertechnik auseinandersetzen, um dort die Bücher zu überprüfen, weil da irgendwas schiefläuft. Dann wird er verfolgt von der Steuerfahndung und es gibt noch eine ganz merkwürdige Rachegeschichte. Es ist ein bisschen am Ende so Leichenpflastern seinen Weg und aufgrund dieses Autismus, dieses Asperger-Syndroms, das er hat, wirkt der ganze Film so ein bisschen wie Jason Bourne meets Sheldon Cooper oder meets Rain Man oder meets irgendjemand anderen Autistischen, den wir in der letzten Zeit im Kino hatten. Da gab es ja einiges und es ist so ein bisschen das Problem, was ich mit dem Film habe, dass er den Autismus eigentlich nur als Mittel zum Zweck benutzt, um den Plot voranzubringen. Die Figur von Ben Affleck, die wird auch eben genauso gespielt, ist halt hochneurotisch, schwer traumatisiert, muss sich zum Beispiel immer so in die Hände pusten, in die Fingerspitze pusten, bevor er irgendwas anfängt und ist so ein bisschen gefangen in seiner eigenen Zahlenwelt. Dann gibt es ja noch so eine ganz leicht angedeutete Liebesgeschichte mit Anna Kendrick, die versucht ihn da irgendwie so ein bisschen rauszuholen. Eine Frau, für die er Sympathien entwickelt, etwas, was er von Menschen eigentlich normalerweise nicht nötig hat und seine eigenen Prinzipien über Bord wirft, sich selbst in Gefahr bringt und eben einen nach dem anderen abknallt, beziehungsweise nicht nur abknallt, sondern auch erschlägt, erdrosselt oder mit einem gezielten Roundhouse-Kick außer Gefecht setzt, weil er eben, und das ist so ein bisschen ja die Augenweide dieses Films, Ben Affleck hier eine ganz bestimmte Form des Martial Arts benutzt. Der Film erinnert von der Gewalt beziehungsweise vom Kampfstil so ein bisschen an The Raid. Er ist unglaublich brutal, aber er ist, fand ich, auch genauso hervorragend und die hyperstilistischen Bilder und diese ja doch etwas krude Asperger-Geschichte machen den Film zu so einem Genre-Mix, der auf dem Weg gen Ende die Luft verliert. Es ist tatsächlich, wenn man Ben Afflecks Werk in diesem Jahr betrachtet, der bessere Film als Batman vs. Superman. Das ist eine Messlatte, die relativ tief liegt und insofern nicht schwer zu toppen ist. Und Ben Affleck ist mit seinem minenlosen und emotionslosen Spiel, der genau einen Gesichtsausdruck umfasst, dann doch auch die perfekte Person für diese Rolle. Aber auch das ist ein Film, bei dem ich, ich würde sagen, einen Daumen hoch und einen Daumen runter mache.
Der dritte Film heißt Das kalte Herz, ein Märchen oder vielleicht auch ein Fantasy-Streifen, könnte man heutzutage dazu sagen. Die Geschichte des Kohlenmunk-Peters, so ein Aussätziger eigentlich, unbeliebt in der Gesellschaft, der versucht irgendwie seinen Platz zu finden und der verkauft dann sein Herz und kriegt stattdessen ein kaltes Steinherz. Hat dieser Film, Anna, dein Herz gewonnen?
Auch muss ich leider sagen, nicht so richtig. Das kalte Herz ist natürlich eine Märchenverfilmung von Wilhelm Hauff, das Märchen 1827 veröffentlicht. Es gibt schon die ein oder andere Verfilmung, vielleicht ist der ein oder andere mit der DEFA-Verfilmung Das kalte Herz vertraut. Hier, das Ganze ist relativ naturalistisch gehalten. Frederik Lau spielt eben diesen Köhler, Milan Peschel spielt das Glasmännchen, bei dem er die ersten drei Wünsche einfordert, also der Köhler, und ob auf seiner ja doch geringen Intelligenz eben bei der Wunschauswahl ein bisschen daneben greift, sich Geld, Ruhm und Tanzkönnen wünscht, als er merkt, dass er damit nicht wirklich weit kommt, beziehungsweise das Geld doch nicht alles ist und eben auch dieses Geld, weil er den Wunsch ungünstig formuliert hat, sich zu Ende neigt, geht er zum Holländer, der so teufelartig von Moritz Bleibtreu gespielt wird und macht eben diesen Handel mit dem Teufel, tauscht Herz gegen Stein und wird dadurch noch kühler. Das Ganze kann man als Kapitalismuskritik verstehen. Der Film schwingt mir zu sehr ein bisschen die Moralkeule, auch wenn diese Bilder im Wald, dieses Düstere, dieses neblig Verwunschene einigermaßen gut rüberkommt, gerade für eine deutsche Märchenverfilmung, ist es ein bisschen zu sehr Fantasy gewollt. Ich habe dem Film nicht so richtig viel abgewinnen können, aber ich bin zum Beispiel auch wahrscheinlich der erste und einzige Mensch auf dieser Welt, der Game of Thrones noch nie geguckt hat, weil ich einfach mit Fantasy nicht so viel anfangen kann.
Game ich of auch Thrones nicht übrigens.
Zitat zu vergleichen, ist natürlich sehr, sehr weit hergeholt. Aber es ist tatsächlich, glaube ich, tatsächlich eher so, gerade bei diesem Wetter da draußen, lieber zu Hause bleiben, die Verfilmung auf DVD oder im Internet gucken und dann vielleicht irgendwann mal das kalte Herz, wenn es samstags morgens 12.45 Uhr in der ARD kommt und man selber noch verkatert auf dem Sofa liegt, nachholen.
Wo sind deine Daumen?
Meine Daumen sind in diesem Fall tatsächlich leider beide nach unten, weil ich mit dem Film einfach nicht so wirklich was anfangen konnte.
Okay, also die Daumen waren kein einziges Mal nach oben oder so ein halb vielleicht beim Affleck-Film. Warst du trotzdem gut unterhalten wie so ein Kaiser in seinem Thron?
Ich glaube, ich war bei unserem Gespräch mehr unterhalten als beim Gucken der Filme, aber das ist einfach Berufsrisiko, mit dem ich leben muss.
Oh, und das freut mich natürlich sehr. Vielen Dank, Anna Wollner. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Gern geschehen.
Die Kinotipps bei Detektor FM mit Anna Wollner.